jedem Antwort. Nichts wäre mir erwünschter als die Möglichkeit, jedem Einzelnen, auch jedem mir bis dahin äußerlich noch wild fremden Menschen, briefliche Antwort zukommen lassen zu können auf seinen ganz persönlichen Brief, den gerade er mir zu schreiben hatte, angeregt durch das in der vorigen Nummer der Säule erschienene Gedicht »Geistige Verbundenheit«. Aber nichts ist auch ferner dem Möglichen. Ich gestehe jedoch, dass ich mich lieber heute als morgen in Lebenszuständen finden möchte, die mir ein solches persönliches Eingehen auf die inneren Nöte des Einzelnen erlauben würden, wobei dann allerdings ein ausgewähltes und mit nichts anderem beschäftigtes Kollegium vertrautester und erprobtester Schüler mir zur Seite stehen müsste. Eines einzelnen Menschen irdische Kräfte können allenfalls dazu ausreichen, die Einzelberichte mit allen Waagen und Gewichten abzuwägen, um dann die rein geistige Verantwortung für Antwort und Ratschlag zu übernehmen. Unmöglich aber könnte ich zugleich der Formulierung des zu sagenden mich widmen, die ja doch nicht zu umgehen ist, auch wenn selbst alle Hilfsmittel zur Verfügung stehen würden, mit denen heutigen Tags beispielsweise etwa die Direktoren großer wirtschaftlicher Unternehmen zu arbeiten gewohnt sind. So wie die Dinge liegen, muss ich wohl oder übel mit meiner eigenen Kraft allein auszukommen suchen. In Anbetracht dessen, dass ich außer aller meinen Büchern anvertrauten Lehre, ganz unumgänglichen rein geistigen Verpflichtungen nachzukommen habe, die alle psychophysischen Kräfte bis zur Erschöpfung in Anspruch nehmen, dürfte es leicht verständlich sein, dass mir weder Kraft noch Zeit zu brieflicher Unterweisung bleibt. Das sollte selbst denen klar werden, die immer wieder meinen, bei ihnen handle es sich um einen Sonderfall und die mitgeschickten Briefmarken gäben ein Anrecht auf persönliche Antwort. Vor 12 Jahren schon habe ich an gleicher Stelle bekannt gegeben, dass eingesandte Briefmarken oder Anteilscheine von mir nur mehr den Armen zugewandt werden. Bedingungslos freuen könnte man sich an der treuherzigen Hilfsbereitschaft, die aus allen den Ratschlägen spricht, die irgendein Heilverfahren aus dem weiten, aber durchaus nicht gleichwertigen Gebiet der Lebensreformerpraxis anpreisen. Wenn man nur nicht in allen diesen Briefen der doch etwas gar zu naiven Ansicht begegnen müsste, mir seien diese Heilmethoden sicherlich noch unbekannt. Ich weiß gewiss, dass die so rettungslos überzeugten Berater und Beraterinnen, deren Briefe ich vor mir habe, mir nur Hilfe bringen wollen und mir das Allerbeste, dessen sie habhaft wurden, darzubieten glauben. Darum sei allen von Herzen gedankt. Aber zeugt es nicht auch von einer doch gar zu engen Begrenzung der Kenntnis irdisch leiblichen Lebens, wenn in sonst recht vernünftigen Briefen immer wieder als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass es sich bei den mich so sehr in der Hilfeleistung für andere Behindernden und darum allein erwähnten Leiden doch wohl nur um Störungen handeln könne, wie sie die täglichen Annoncen irgendwelcher Heilmittel in das Blickfeld der Beobachtung zu rücken suchen. Weiß wirklich die Mehrzahl der Menschen offenbar nichts von körperlichen Qualen, die fernab von allen Funktionsstörungen ihre Ursache haben. Hier darf ich ruhig verraten, dass noch niemals ein Sterblicher bei klarem Bewusstsein in das Erleben des reinen, ewigen Geistes gelangte, ohne dem, was am erdenmenschlichen vergänglicher Tiernatur ist, kaum ertragbares Leid zuzufügen. Die Alten sagten sogar, wer Gott sieht, muss sterben. Darum ist es auch keineswegs eines jeden Menschen Aufgabe, hier während des erdentierischen Daseins schon im ewigen Geiste bewusst zu werden. Den Allermeisten wird es zum höchsten Segen gereichen, wenn sie auch nur ahnend ihrer Fähigkeit, der einst in den ewigen Geist zu gelangen, zu Zeiten inne werden. Nun aber will ich hier auch antworten auf die zahlreichen und zum Teil tief ergreifenden Briefe, aus denen mir die Sorge um das nachirdische Schicksal der Seelen geliebter oder doch ehedem im Außenleben nahe verbundener, nun von der Erde geschiedener Menschen entgegenhallt. Es ist für mich wahrhaftig befreiend und beglückend, jedem Einzelnen, den es angeht, sagen zu können, dass ihm jeglicher Grund fehlt, um das Schicksal des von ihm Bezeichneten vor ihm Heimgegangenen besorgt zu sein. Auch nicht aus einem einzigen der hierher gehörigen Briefe blickte mir ein nachirdisches Schicksal entgegen, das in irgendeiner Weise zu beklagen wäre. Das Leben im Zustande jenseits der erdenkörperlichen Wahrnehmungsfähigkeit ist ja nun freilich nicht so ganz dem übersichtlichen Bilde des Hauptplatzes einer Kleinstadt am Markttage zu vergleichen, allwo man dann nur ein paar Mal den Platz zu kreuzen braucht, um lieben alten Bekannten oder gesuchten Besuchern des Marktes zu begegnen. Es ist vielmehr auch den überaus wenigen der jenseitig wahrnehmbaren und dort selbst klar Bewussten nur in den allerseltensten Fällen möglich, eine von der Erde abgeschiedene geistige Seele zu identifizieren, auch wenn auf Erden der denkbar präziseste Konnex geschaffen werden konnte, der ja zu solcher Identifikation unerlässlich bleibt. Und selbst in solchen überaus seltenen Fällen fragt es sich sehr, ob der noch dem irdischen Körper verhaftete, jenseitsbewusste, von dem gesuchten und endlich gesichert erkannten Erdbefreiten, gesehen und erkannt zu werden vermag. Selbst dann, wenn das sehr nahe zu liegen scheint, weil der Erdentrückte den ihn Aufsuchenden auf Erden dem Aussehen nach genau kannte oder gar in engsten Herzensbeziehungen mit ihm vereinigt war, bleibt solches Erkennen sehr erschwert, weil es nicht nur davon abhängt, ob der Gesuchte bereits in der Region sehfähig wurde, in der sich der ihn Suchende geistig bewegt, sondern auch davon, ob die angesprochene Seele die rein geistige Gestaltung des sie Ansprechenden zu identifizieren vermag, die kaum jemals dem in der geistigen Seele verbliebenen, zuerst noch sehr einseitig aufgefassten Erinnerungsbilde entspricht. Erst sehr viel später stellt sich die Fähigkeit ein, von der ich in meinem Buch vom Jenseits spreche, die dann jederzeit die erwünschte Identifikation mit aller Gewissheit gewährt. Ich kann also den vielen, mir nur allzu verständlichen Bitten, Beziehungen zwischen Abgeschiedenen und ihren auf Erden in der äußeren Sinnenwelt zurückgebliebenen herzustellen, in keinem Falle irgendwie nachkommen. Da überdies fast jeder, nicht bis zum Bersten irdisch verkrustete Mensch, in den Zeiten des Schlafens für kürzere oder längere Spannen jenseits bewusst wird, kann jeder noch im Tierkörper Lebende durch seine liebende Einstellung dem irdisch Entzogenen gegenüber ohne jede menschlich-irdische Beihilfe in solche Beziehung gelangen. Mir aber ist es nur, bis auf verschwindende und nicht von meinem Wollen allein abhängige Ausnahmen möglich, nach hergestelltem irdischen Konnex, denn jede nach menschlich reiner Absicht wahrheitsgetreue briefliche Schilderung des Heimgekehrten herbeizuführen vermag, mit der Gewissheit der durch jenseitiges Bewusstsein bedingten Intuition zu sagen, ob ein jenseits angelangter Schicksalsablauf zu Besorgnissen Anlass geben kann oder nicht. In jeglichem Falle kann ich aber das wundervolle, aus tiefster Erkenntnis geborene Wort der Bibel kaum eindringlich genug der Beachtung empfehlen. Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbenen zu beten. Das heißt aber, richtig verstanden, an ihrer Stelle zu beten, da sie es ja nicht mehr vermögen. Eindringlich warnen muss ich nun jedoch vor der unsagbar törichten Annahme, als könne der irdische Tod geliebter Menschen gleichsam wie eine Strafe von Gott über die Zurückbleibenden verhängt werden. Glücklicherweise ahnen die solches Vermutenden nicht, welche Gotteslästerung sie aussprechen und wie sie sich selbst überheben, indem sie sich für derart bedeutsame Faktoren im Bereiche des seelischen Schicksals eines ihrer Mitmenschen halten. Da ist nichts anderes zu raten, als dass jeder von solchen Gedanken bedrängte, noch irdisch Lebenden die herzensreine Liebe zugute kommen lasse, die er den ihm nun äußerlich Entrückten nicht angedeihen ließ, solange sie für ihn noch sichtbar waren. Es handelte sich wahrhaftig nicht nur um Geldgier der Priester. Wenn sie zu allen Zeiten und in allen Religionen darauf hinzuwirken strebten, dass durch fromme Vergabungen zugunsten noch irdisch Lebender ausgeglichen werde, war's bereits Heimgegangenen nicht gewährt worden war. Machet euch Freunde mittels des ungerechten Mammons, damit sie, wenn es mit euch zu Ende geht, euch in die ewigen Heimstätten aufzunehmen vermögen. Wenn irgend ein Wort des Evangelisten als wahres Wort des hohen liebenden Meisters von Nazareth aus sich selbst heraus gesichert ist, so dieses. Seit den ältesten Zeiten erscheint es dem Menschen als ein Vorzug der Götter oder ihrer Gesalbten, über zukünftiges Geschehen zum Voraus Bescheid zu wissen, und unerhörtester Schwindel fand in der Menschheit festen Glauben, weil es als gesicherte Gegebenheit galt, dass die Unsterblichen alles irdische Schicksal sicher voraus wissen müssten, wobei die naive Annahme mit einbeschlossen war, dass sie ihr Wissen auch den von ihnen Bevorzugten unter den Sterblichen großmütig mitzuteilen pflegten. Eine noch so fromme Gottesvorstellung ohne das Attribut der Allwissenheit, also auch des genauen Vorauswissens kommender irdischer Ereignisse, erscheint selbst heute noch auch auf geklärtester Theologie, gleichviel welcher Religion, als abgeschmackte Blasphemie, ja schlechthin als Absurdität und aller Diskussion unwürdig. Tausend Künste hat sich der Mensch ersonnen, um seine Götter ein wenig zu überlisten, und trotz aller immer wiederholten Verbote solchen gottversucherischen Tuns blüht es heute wie ehedem unter den gottgefälligen Gläubigen, ja leider auch in manchen heimlichen Gärtlein ihrer wohlmeinenden Seelenhirten. Sie alle wollen bald in ernster Seelennot, bald in recht läppischer Neugier, ein Zeichen erhalten und versuchen nach ihrer Art, es ihrem Gott möglichst bequem zu machen, ein solches Zeichen zu geben. Darf man es heute den Menschen nun übel nehmen, wenn sie so scharf darauf aus sind, über ihre und anderer Zukunft etwas vorauszuwissen? Auch Männer der Macht haben es ja nicht verschmäht, sich in Zeiten der Ungewissheit von recht fragwürdigen Sibyllen die Zukunft verkünden zu lassen. Warum sollten nicht die Kleinen und Unmündigen gleichartige Regung verspüren, über ihre Aussichten in der Zukunft ein Orakel zu vernehmen. So verstehe ich es denn auch nur zu gut, dass so viele Leute glauben, wenn irgendeiner, so müsse doch ich haarklein wissen, wie sich die Zukunft in engeren oder auch weiteren Bezirken dieses kleinen Planeten gestalte. Ich muss aber diese armen Übergläubigen arg enttäuschen, denn sie suchen nicht mich, sondern irgendeinen Scharlatan, der ihnen mit großer Gebärde Dinge erzählt, von denen noch keiner wirklich wusste oder wissen konnte, auch wenn er der ihm trauenden Menge für einen todsicheren Propheten galt. Himmelhoch über der hier angedeuteten Bauernfängerei stehen natürlich die geschickten Artisten, die sich die Rolle des Hellsehers auserlesen haben, weil sie in ihr am wirkungsvollsten die gewagtesten Stücklein ihrer Kunst zum Besten geben können. Als ich eines Abends mit einem der bewunderungswürdigsten und geschicktesten Künstler dieser Art nach seiner von mir mit wahrhaft kindlicher Begeisterung und Freude genossenen Vorstellung beisammen saß, wollte mir der Gute nun alle seine Tricks aufs Deutlichste erklären und war sehr verwundert, weil ich ihn schon zu Anfang bat, mich in Unkenntnis zu lassen, da ich die Freude am Unerklärlichen höher schätze als das Wissen darum, wie es gemacht wird. Ich habe allerdings Produktionen indischer, arabischer, kalmückischer, kirgisischer und indianischer religiöser Zauberer gesehen, die sie nur für mich allein und unter allen von mir gewünschten strengen Kontrollen ausführten. Wonach ich sehr ernst geworden war, so daß mir alle Begeisterung, die ich für artistische Kunststücke immer übrig habe, in der Kehle stecken blieb. Alles das war mir zu Zeiten unverlangt über den Weg gelaufen. Ich weiß aber dadurch einigermaßen zu unterscheiden. Was nun die Voraussicht zukünftigen Geschehens anlangt, so ist der Erdenmensch aus seiner rein tierischen Organisation heraus derart veranlagt, dass wir allesamt ein sehr weitreichendes, sicheres Vorgefühl der Zukunft haben könnten, hätten unsere noch ganz aus der Tierheit lebenden körperlichen Vorahnen vor Hunderttausenden von Jahren die nötige Übung ihrer Fähigkeiten nicht aufgegeben, als sie die ihnen um so viel gesicherter erscheinende Möglichkeit an sich entdeckten, das Zukünftige durch gedankliche Folgerungen zu erschließen. Hierher gehört der Mythos vom Paradiese, den alle frühgeschichtliche Menschheit kennt. In einzelnen Menschennaturen, die noch bis zu hohem Grade unter der Herrschaft der Tierseele stehen, finden sich aber unter allen Rassen zuweilen Rudimente, Überbleibsel der Organe erhalten, die vormals den Urzeitmenschen voraussichtig gemacht hatten. Und so kann es wohl geschehen, dass irgendeine Großstadt Pythia ebenso gelegentlich Dinge vorausahnen kann, wie ein weissagender Priester irgendeines exotischen Kultes oder auch nur ein gerissener Gaukler, der seine keineswegs beherrschte Fähigkeit dazu nützt, das Geld anderer in seine eigene Tasche überzuleiten. Die Eitelkeit, die der Erdenmensch ja bekanntlich mit seinen irdischen Mittieren teilt, sorgt dafür, dass jede solche Weissagung zu einer mehr oder minder geschickten Kombination wird, in der sich das bestenfalls dunkel erahnte, durchflochten findet von allerlei Mutmaßungen, wie sie das Gehirn des Wahrsagers im gegebenen Fall spontan produziert und von recht simplen verstandesmäßigen Schlüssen, die ihm von den auf ihre Zukunft Neugierigen geradezu aufgedrängt werden. Wer sich zum Wahrsager begibt, begibt sich immer in Gefahr. Ich muss raten, diese Gefahr zu meiden, denn aus ihr geht weder eine Festigung des Charakters hervor, noch ist sie Bedingnis menschenfördernder Tat. Wer in jedem Augenblick so handelt, wie es ihm sein von jeder Fremdsuggestion sorglich gereinigtes Gewissen empfiehlt, der kann wahrhaftig jeglicher Zukunft unbesorgt entgegensehen. Zum Schluss will ich aber denn doch auch noch denen danken, die weder zu Fragen kamen, noch ihren Sorgen Ausdruck schaffen wollten, sondern sich nur veranlasst sahen, mir ein paar herzliche, liebe erfüllte Worte zu sagen, weil ihnen längst das Leben in der ewigen geistigen Seele, wie es meine Schriften lehren, zur klaren Bestätigung der Lehre Jesu wurde, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Der Mund Gottes auf dieser Erde aber war noch immer eines Menschen Mund, so wie auch der Satan, dem der tief symbolische Bericht, das hier herangezogene Weisheitswort durch den jungen Meister zu hören gibt, zu Erdenmenschen noch niemals anders zu sprechen wusste als durch Menschenmund, es sei denn, er habe den Menschen, zu dem er sprechen wollte, bereits besessen. Es ist mir natürlich beglückend zu wissen, dass es in allen Teilen der Welt so viele Menschen gibt, die meine in andere Sprachen nur recht schwer zu übersetzenden Bücher in der deutschen Ursprache zu lesen vermögen, auch wenn diese vielen Lesern von Hause aus recht fernliegende Sprache mitunter und besonders in meiner Gestaltungsform respektable Schwierigkeiten macht. Es ist jedoch eine rein verlagstechnische Angelegenheit und ganz von mir unabhängig, ob sich alle die Wünsche der in fernen Erdteilen Lebenden durch die gemeinsame Muttersprache mir verbundenen geistigen Schüler erfüllen lassen werden, dass wenigstens bestmögliche Übersetzungen meiner geistigen Lehrbücher in zum Teil sehr entlegene Sprachen erfolgen möchten, weil die erwähnten Schüler bei den der deutschen Sprache nicht mächtigen Freunden in ihren Gastländern Interesse für die von mir dargebotenen Lehren vermuten oder bei gesprächsweiser Erörterung wahrgenommen haben. Ich muss der Lenkung ewigen Geistes, der alle Auswirkung der durch mich geprägten Wortformulierungen anvertraut ist, auch darin vertrauen, dass sie jede nötige Übersetzung herbeiführen wird, wenn sie den psychologischen Moment dafür gekommen weiß. Immer wieder aber muss ich dabei in Erinnerung rufen, dass ein erschöpfendes Eindringen in den Inhalt meiner, den Weg zum ewigen Geiste weisenden Bücher nur dem möglich wird, der sie in der Ursprache lesen kann, auch wenn er das Deutsche dazu erst erlernen müsste. Übersetzungen können nur Behelfe sein, um allmählich auch aus dem Geist einer anderen Sprache heraus verstehen zu lernen, was ich in meiner Muttersprache geformt habe. Allerletzt auch noch ein Wort über geistige Hilfe. Es scheinen mir da reichlich fantastische Begriffe umzugehen, genährt durch allerlei vor 50 und mehr Jahren in Amerika modern gewesene okkultistische Vulgärliteratur, die nun endlich auch im alten Europa, durchaus nicht nur in Deutschland, sich eingenistet hat. Was da alles geistige Hilfe genannt wird, hat allerdings mit der aus dem ewigen Geiste gesandten überirdischen Stärkung und Befreiung der geist-ewigen Seele nicht das Allergeringste zu tun, von der allein die Rede ist, wo immer ich über geistiges Hilfeleisten zu sprechen habe. Wirkliche geistige Hilfe ist keine zugesandte Gedankenkraft, keine mysteriöse Wirkung irgendeines Gebetsmechanismus, keine Fernhypnose und keine Teufelsvertreibung durch kräftiglichen Höllenzwang, sondern ein Geschehen in den Welten der Ursachen, ein Vorgang, der nur dem verständlich ist, der ihn selber herbeizuführen vermag. Alles, was da geschieht, erfolgt ohne jedes äußere Zutun, ja selbst ohne jegliche Mithilfe des Denkens, in den Regionen des reinen Ewigen, von jeder Gehirnbetätigung absolut unabhängigen göttlichen Geistes, verlangt aber von jedem noch irdisch-tiermenschlicher Erscheinung Eingeborenen, der das hier Nötige zu bewirken vermag, in jedem Einzelfall äußerst heftige Erschütterungen der irdischen Lebenskräfte, die zuweilen nur sehr schwer zu regenerieren sind. Das Wissen um die erdverhaftete geistige Seele, der solche Hilfe gerade besonders nötig ist, übt nur die Aufgabe eines Richtungsweisers aus. Mit einem Vergleichsbild aus einem heute fast aller Welt vertrauten Spezialgebiet der Elektrotechnik könnte man auch sagen, das Wissen um die hilfsbedürfende Seele dient nur dazu, die richtige hier geistige Welle einzuschalten. Der tierhafte Erdenkörper des Helfenden hat hingegen etwa die Aufgabe, einer mit unvorstellbaren Hochspannungen arbeitenden Sendestation. Symbol eines solchen nie versagenden und sich stets wieder regenerierenden Senders ist der stark beleibte Buddha Chinas und Japans, während die indischen Buddha-Darstellungen fast ausnahmslos nur den auf seine Selbsterlösung und geistige Erfreuung bedachten, erleuchteten. Damit möge nun meine zusammenfassende Antwort auf die mir zugekommenen Briefe beendet sein. Ich glaube, dass jede Urheberin und jeder Urheber den eigenen Brief in der ihm zugedachten Antwort wiedererkennen dürfte, finde mich aber daneben zu der Annahme veranlasst, dass das, was ich zu antworten habe, auch für manchen Leser Bedeutung gewinnen kann, der nicht an mich geschrieben hat.